Herzlich willkommen bei Microsoft Österreich. Ich darf Sie als Produktmanager für Visual Studio bei Microsoft Österreich herzlich willkommen heißen. Heute haben wir Kollegen sozusagen von einer Partnerfirma da, von der Firma Anecon, ist ein ALM-Goldpartner. Die Kollegen werden Ihnen präsentieren heute Development Quality Included, was steckt in dem Titel drinnen. Heutzutage kann sich kein Mensch mehr leisten, Software zu schreiben, die den Qualitätsansprüchen nicht mehr genügt. Und das in einer immer schnelleren Entwicklungszyklen. Ja? Also kein Mensch kann sich leisten, 3 Jahre lang eine Software zu entwickeln, dann schmeißt man es am Markt und den nächsten Release-Zyklus hat man dann ein halbes Jahr später wieder. Also wer das so macht, der wird dann schnell aus dem Business draußen sein, ja? Weil heutzutage sind die Entwicklungszyklen kurz. Auch mit Richtung Cloud Computing, falls sich der eine oder andere mit dem Thema schon beschäftigt hat. Da ist es noch kritischer, ja, da ist eine Applikation online, wenn die mal runterfahrt kurz, ja, und dann zum Beispiel die Bankomaten nicht funktionieren oder sonst irgendwelche Dinge dann mal kurzfristig ausfallen, da kostet jede Minute Geld und da kann ich mir es nicht leisten, ein halbes Jahr lang dann auf den nächsten Release-Zyklus für den Bugfix zu warten. Daher werden wir uns heute in diesen Vorträgen anschauen, wie Sie in Ihren Entwicklungsprozess sozusagen diese Qualitätselemente sozusagen hineinnehmen können und qualitative Software schreiben können. Bitte füllen Sie auch den Evaluierungsbogen nach der Veranstaltung aus, ganz wichtig. Und eins hätte ich noch dazu zu sagen, und zwar, Sie haben auf Ihren Stühlen da diese Folder gefunden. Wer keinen Folder hat, da unten liegen noch ein paar. Da drinnen finden Sie einen Link, der geht auf unsere Webseite, auf die Visual Studio Seite. Ganz wichtig, es gibt, und das möchte ich dann nachher von niemandem hören, ja, ich habe es ja nicht gewusst, ja, es gibt gerade jetzt eine aktuelle Promotion, die läuft bis Ende Juni, ja, für Visual Studio, wenn man upgraden möchte auf Visual Studio Professional mit MSDN oder Visual Studio Premium mit MSDN. Ja. Ich würde mir es zumindest anschauen, ja, also jetzt ist die Gelegenheit, dem Chef davon zu überzeugen, dass man das haben will, oder wenn man selber der Chef ist, sich es mal anzuschauen, ja. Weil die Promotion gilt nur bis zum 28. Juni und dann ist es aus. Ja? Wichtig, ja. So, in dem Sinne übergebe ich dann an den Kollegen und wünsche Ihnen viel Spaß heute bei der Veranstaltung. Wer die eine oder andere Frage zu Visual Studio Licensing hat, der kann den Kollegen Gerwald Oberleitner, der hier oben steht, oder mich fragen. Wir werden in den Pausen und auch am Ende der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Gut, dann viel Spaß.
Danke. Passt, danke schön. So, das ist für euch abschalten, ja. Danke für die einleitenden Worte. Ich möchte Sie auch eben im Namen der Firma Neka nochmal begrüßen, einen schönen guten Morgen wünschen. Und ja, wie wir schon gehört haben, der Tag sollte heute unter dem Motto stehen, Quality Included. Das bedeutet, dass wir uns anschauen, Visual Studio, wir schauen uns an die Integration mit dem Team Foundation Server, wir schauen uns an agile Entwicklungsmethodiken, dazu gehört Scrum, dazu gehören XP-Techniken und in Verbindung dazu, wie kann uns das neue Studio dazu helfen, dass wir das auch wirklich verwenden in unserem Entwicklungsprozess. Der zweite, ohne Pause gleich danach, von den Kollegen, da geht es primär um die Testseite, Mocking, Test-Driven Development, Unit-Testing und so weiter. Ich mag gar nicht weiter vorgreifen. Und nach einer Pause schauen wir uns dann das Customizing an, weil wir beim Team Foundation Server ein Prozessmodell dahinter haben. Das können wir verwenden, das sollen wir eigentlich auch verwenden, aber wir müssen es nicht genauso verwenden. Wir können uns customizen und anpassen an unsere Entwicklungsmethodik, an unseren Prozess. Gut, zu meiner Person, ich bin schon ein paar Jährchen bei der Firma Anecon, bin Softwareentwickler, Architekt. Habe mit .NET schon seit einigen Jahren zu tun, deswegen auch gerade da, für die, die es vielleicht nicht wissen, .NET ist 10 Jahre alt. Meine persönlichen Schwerpunkte vielleicht, so ein paar Lieblinge, meine Interessensgebiete, Client-Technologien, WPF, Silverlight, Windows Azure ist auch eine nette Spielerei. Aber ansonsten, Hauptthema ist doch Application, Lifecycle Management, Team Foundation Server und auch Clean Code Development. Wir werden es auch gleich nachher sehen, wir können noch so viel Tooling verwenden und so viel Validierungsprozesse haben, man muss trotzdem sauberen Code schreiben. Und da hilft uns nicht immer das Tool auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Diverse Zertifizierungen, ganz wichtig natürlich. Ja. Die Firma hat gemeint, ich muss das kurz bringen. Wir wollen es jetzt nicht lesen. Was vielleicht ganz, worauf wir doch ein bisschen stolz sind, dass die Firma Neka den 5. Platz als wie heißt es, bestbewerteter Arbeitgeber bekommen hat. Microsoft ist zwar Nummer 1, aber sprich, wenn Sie bei Microsoft vielleicht sich bewerben wollen und dort keinen Platz finden, können Sie sich mal gern bei uns bewerben. Wir suchen immer gute Leute. Ja, zu erwähnen ist vielleicht schon, dass die Firma Lekon doch ein paar Jährchen gibt, seit 98, primär in Wien den Sitz hat und auch eine kleine Tochter hat, die sich in Deutschland hat und die sich dort ums Thema Tester speziell kümmert. Deswegen da auch nochmal kurz zu uns, warum, was haben wir damit zu tun mit dem Thema heute? Wir machen als ein Kernthema die Softwareentwicklung von Anfang bis zum Ende, den gesamten Lebenszyklus vom Requirement Engineering über die Implementierung, Projektmanagement, Controlling bis hin zum bis zur Abnahme und auch zur Wartung und Weiterentwicklung. Das heißt, wir schauen, dass wir das nicht nur mal fertig machen, sondern auch dann wieder weiterarbeiten damit. Und das zweite Kernbereich ist das Testen. Ich selber bin nicht vom Test, aber wir werden es nachher auch sehen, inwiefern das Testen auch beim Entwicklungsprozess und für den Entwickler ein wichtiger Teil ist. Und auch noch abschließend das letzte Unternehmensfolie, Application Lifecycle Management speziell. Also wir unterstützen auch und beraten unsere Kunden gerne auch bei der Einführung von Team Foundation Server, bei ihren Prozessen. Also wir machen nicht nur Softwareprojekte, beraten auch gerne, passen an all diese Themen. Gut, dann zu dem Thema jetzt, genau, konkret. Es geht um keine Visual Studio Product Demo vielleicht. Ich möchte mal kurz wissen, wer arbeitet produktiv schon mit Visual Studio 11, TFS 11? Okay, also doch für die meisten, für fast alle, was Neues, sehr gut. Trotzdem möchte ich deswegen sagen, es gibt keine Product Demo. Wir werden nicht die Menüs durchklicken, ich werde jetzt nicht die Entwicklungstools, wie ich kann bilden und ich kann dort meine Kommentare eingeben, sehen, sondern speziell auf den Team Foundation Server eingehen, auf das agile Development. Ja. Deswegen, wir werden nicht alles sehen vom Visual Studio 11 und vom TFS 11, sondern die wichtigsten Sachen und ansonsten verweise ich gern auf die MSDN Papers und Unterlagen für solche Einführungssachen. Ja. Ich hoffe, trotzdem aber was Wichtiges, wenn es dennoch Fragen gibt, bitte gern die Hand heben, Fragen stellen. Wir versuchen es gern ad hoc zu beantworten oder wenn es länger ist, in der Pause halt. Ja, natürlich, und wie schon genannt, agile Methodiken, Scrum-Prozess ist eine Grundlage, die wir da verwenden, deswegen vielleicht für den einen oder anderen vielleicht eine kleine Wiederholung oder eine was Neues vielleicht doch. Wir werden auch Agile und Scrum da mal kurz beleuchten und wie wir das verwenden können. Wie arbeiten wir dann eben mit dem Visual Studio? Das ist, sage ich mal, doch natürlich Kernthema. Und wir versuchen Ihnen auch, und das glaube ich, sollte für Sie auch so ein bisschen ein was Wichtiges sein, wir versuchen Ihnen ein bisschen die Tipps und Tricks aus der Praxis mitzugeben, weil wir doch aus der Praxis kommen. Ich arbeite auch gerade in einem Projekt mit Visual Studio 11, mit TFS 11 und da gibt es schon gewisse Learnings, wo ich mir denke, da können wir Ihnen ein bisschen was mitgeben von unseren Erfahrungen, so Best Practices. Agil ist genau, wie es auch, glaube ich, in den Unterlagen drin steht, dieses Modewort, dieses Schlagwort. Es gibt das agile Software-Manifest. Das sollte man mal gelesen haben als Entwickler. Und ich habe dann diese vier Schlagworte da stehen, genau eins zu eins gekopiert aus dem Internet, aus der Webseite. agilemanifesto.org. Was ich aber wichtig finde, und das ist ein bisschen ein kleiner Widerspruch zum Tooling, das eigentlich Hauptthema ist, dass das Wichtigste die Teams sind, die Individuals, die Mitarbeiter, ja, und die Interaction, sprich die Kommunikation. Ja. Das heißt, ohne einer richtigen, funktionierenden Kommunikation, ohne ein funktionierenden Team, bringt das gesamte Tool und meine Hilfsmittel genau gar nichts. Ja. Also da gibt es noch so viel Collaboration Tools und SharePoint und ich weiß nicht was alles, Bildmanagement in der Nacht, das ist alles fein und toll, werden wir uns eben ansehen, aber trotzdem über all das steht das Team und die Entwickler und die Kommunikation. Deswegen habe ich das bewusst dann nochmal einfach stehen. Und auch Respond to Change. An der letzte Punkt unten finde ich auch was Elementares, dass wir, ja, es gibt natürlich Fachkonzepte, wo man dann das genau so starr implementieren muss, wie es dort steht. Aber wir sollten auch immer im Hinterkopf haben, dass es Veränderungen gibt. Software ändert sich, ich glaube, das wissen alle. Es gibt Bugs, es gibt Erweiterungen und dieses schnelle agieren können, dieses schnelle ändern können, ist auch etwas Wichtiges, warum wir eigentlich agil sind und was das bringt. Wer verwendet Scrum? Auch sehr wenig, okay. Interessant, ich habe ja immer wieder nämlich auch eigentlich Leute, die dann sagen, nein, Scrum brauche ich nicht, funktioniert nicht bei uns. zu 50% gebe ich den Leuten dann eigentlich 100%, gebe ich dann recht. Na, zu 50% gebe ich den Leuten dann recht. Hat nämlich Folgendes eigentlich. Und für uns auch, bei jedem Projekt ist es immer das. Scrum muss ich nicht 1:1 genauso verwenden, wie es im Lehrbuch steht. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, diese 2 bis 4 Wochen Iterationen. Sprich, dieses inkrementelle Weiterarbeiten, nicht dieses monolithische Vorgehen. Ich entwickle ein Jahr lang an meinem Produkt und sage, jetzt ist fertig und jetzt könnt ihr es mal testen und anschauen, sondern ich mache nur kurze Iterationen. Und das ist, sage ich mal, dieser elementarste Bestandteil von Scrum, den ich auch verwenden kann, ja, oder eigentlich sollte, sage ich jetzt einmal. Diese Daily Scrum Meetings, dass ich jeden Tag in der Früh im Team noch sage, so, jetzt setzen wir uns alle zusammen und plaudern und quatschen, was war gestern, was mache ich heute, was hat mich gestört, ist auch ein gutes Hilfsmittel, weil es einfach für die Kommunikation wichtig ist. Ja. Und technisch gesehen, dahinter gibt es ein Product Backlog. Das ist meine Liste von allen Elementen, von meinen gesamten Stories meines Produkts. Die werden immer von Sprint zu Sprint granularer und feiner. Und in meinem Sprint-Backlog ist immer dieser Auszug von meinem jetzigen Sprint. In meinen 2 bis 4 Wochen arbeite ich an meinen 5 Stories. Die sind in meinem Sprint-Backlog, die sind ganz fein definiert. Da haben die Entwickler ihre Tasks drinnen, das mache ich und das war's. Und das wird eben immer wöchentlich neu bestimmt. Jedes Sprint hat ihren eigenen Backlog. Und das sind, sage ich mal, die elementarsten Bestandteile. Und natürlich, klar, am Ende sollten nach diesen 2 bis 4 Wochen ein Produkt rauskommen. Das, es steht hier Potential Shippable, finde ich jetzt falsch, aber es soll testbar sein. Ja? Das heißt, ich soll zumindest mit Kunden sagen können, du, nach 3 Wochen haben wir eine Version, die kannst du mal testen und anschauen. Oder die sollst du auch unbedingt anschauen und testen. Das ist etwas Wichtiges. Dass es dazu noch einen Product Owner und einen Scrum Master gibt, auf das mag ich jetzt gar nicht eingehen, weil das sind spezielle Rollendefinitionen, die kann man variabel gestalten. Ich habe ein Sprint-Review, steht da ganz am Ende jetzt. Natürlich ist es wichtig, sich da vielleicht an diesen Worten auch aufzuhängen, damit jeder vom selben redet. Dass man am Ende von einem Sprint jetzt sagt, so, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Wichtig sind diese Product-Backlogs und Sprint-Backlogs. Warum nämlich? Weil sich auch die neue Version vom Visual Studio bzw. vom TFS auf das aufbaut. Wir haben dahinter ein Prozessmodell und da ist das Wording das gleiche. Sprich, wir haben eine Story, hieß es früher, jetzt heißt es halt Product Backlog Item. Ja. Und da sage ich mal genauso wie bei Entwicklern Design Patterns wichtig sind, die machen wir, weil wir unter demselben Namen das gleiche verstehen und deswegen gibt es auch dafür nicht denselben Namen Product Backlog Item, warum nicht? Ja. Alles andere, was jetzt Scrum-Techniken sind, würde ich, sage ich mal, ja, das ist eine Entscheidung des Teams, das kann man anpassen. Ich muss es nicht alles genauso machen und deswegen ist ein bisschen eine Best Practice von uns, dass Scrum überall funktionieren kann. Selbst bei Fixpreisprojekten haben wir schon gehabt, das funktioniert. Ja, und wie gesagt, das Thema natürlich heute ist es auch trotzdem in Richtung Tool und die Frage ist, wo kann uns das Tool nun helfen? Das ist vom, wir werden es dann auch live sehen natürlich gleich, dieses Taskboard. Wir sehen To-Do in Progress und dann diese 3 Stati. Sprich, ich habe meine Stories mit meinen Tasks dazu und viele kennen das vielleicht, das hat man auch sonst mit den Kärtchen auf der Wand hängen, ist beim neuen Visual Studio, da beim neuen TFS im Web implementiert, funktioniert sogar mit jedem Browser, nicht nur mit dem EE, ja, ist auch ganz fein. Und mit Drag and Drop kann ich dort den Status ändern, ich kann das verwenden. Da sage ich mal, da haben sie wirklich was geleistet, das ist echt fein. Das hat nämlich in der 2010er Version gefehlt, das ist echt was Feines. Wird auch von uns verwendet, zum Beispiel in dem Projekt. Wir haben Standard-Meeting in der Früh beim Beamer und haben das in Verwendung. Und sehen es auf einen Blick von dem Sprintgrad, wo stehen wir, was ist im Progress, was ist dann. Ich kann es auch Personen filtern und so weiter. Das ist ein feines Hilfsmittel heute schon. Ja, und dann weitere Fragen, die ich mir als Entwickler dann natürlich stelle. Was sind meine Arbeiten? Sprich, ich habe da in dem Sprint meine Stories und meine Tasks. Die sind für mein Team an einen Mitarbeiter gebunden, assigned to, da gibt es eine Userliste von meinen Teams und ich will natürlich schnell sehen, was sind meine Tasks, woran arbeite ich gerade, was soll ich morgen machen vielleicht. Diese Fragen halt, genau da hilft uns eben das Tool, das Visual Studio mit seinen Queries und dort kann ich Abfragen starten. Qualitätskontrolle natürlich auch wichtig, ich verweise dann gerne auf das nachfolgende dann. Unit Testing, Continuous Integration, natürlich voll integriert. Und das, was, glaube ich, alle vom Team Foundation Server schon kennen oder auch von früher gekannt haben ob jetzt SVN oder andere Tools, wie sie da heißen, ist zumindest das Source Control. Ich glaube, das ist schon mal die Basis, die jeder kennt, oder? Gibt es jemanden, der nicht Source Control kennt, dass ich Code einchecke? Okay, passt. Das ist, sage ich mal, der Standard, wo man auch, das haben wir früher alle schon gemacht, dass ich im Source Control zumindest einchecke. Auf das gehen wir natürlich jetzt nicht speziell noch ein. Das ist, ich sage einmal, eh klar. Naja, und da gibt es noch ein paar weitere Themen, die eigentlich vom Tooling abgedeckt werden können und die ich nutzen kann. Ich sage bewusst konjunktiv, weil natürlich, es gibt diese Code Reviews. Es gibt im neuen Visual Studio ein Feature, das nennt sich Code Review und ich kann ein Feedback requesten. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als würde ich einen neuen Task erfassen und den Status ändern und ich schicke es einem und er schickt es wieder zurück. Geht eigentlich relativ einfach. Habe aber drüber hingeschrieben mit Kommunikation, weil all das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht gegen das Tool sprechen, aber das sind Fragen, da gehe ich lieber auf den in meinem Team jetzt zu und sage, du, ich habe ein Problem mit dem Code, passt das, schaust du bitte an, mach mal ein Code Review. Das sind, ich sage mal, eher die Hilfsmittel. Code Reviews mit dem Tool allein ist sicherlich interessant, wenn ich verteilte Teams vielleicht habe, die dislocated sind, nicht im selben Raum sind, nicht im selben Land sind, dann ist das ein super Feature. Bin ich aber im selben Raum, im selben Team, würde ich Code Reviews eigentlich so machen, ad hoc, spontan und jemand ansprechen. Clean Code werde ich nachher noch ein bisschen als kleinen Ausflug zeigen und erwähnen. Es gibt zwar diese statische Code-Analyse, ich kann im Build-Prozess beim Kompilieren oder auch in der Nacht beim nächtlichen Build meinen Code validieren lassen, die Code-Analyse drüber lassen, laufen lassen und habe dann meine Code-Coverage, meine Source-Code-Abdeckung von 70% berechnet. Ist eine feine Sache. Aber unter Clean Code steckt noch mehr, das möchte ich dann noch kurz ausführen. Architektur, es gibt das Modeling Project im Visual Studio, gab es auch schon mit der Vorgängerversion. Da kann ich auf einer ziemlich simplifizierten Art und Weise meine Leerung, eine 3-Tier, eine N-Tier-Architektur aufzeichnen und sogar validieren. Wird aber, muss ich auch sagen, eher selten verwendet. Wir verwenden es schneller mal zum Ad-Hoc aufzupinseln, Layer 1, Layer 2, Layer 3. Ich habe Dependencies und es ist ganz fein. Ja. Aber es funktioniert auch. Und ganz wichtig, dieses Definition of Done nennt sich ja dann, wenn ich als Entwickler sage, ich bin fertig. Und was ist dann fertig? Für die meisten, ja, bei mir läuft's. Und das wissen wir, glaube ich, aber auch alle, dass es eben so nicht sein sollte. This works on my machine ist ein netter Satz, aber haut eben leider nicht hin. Das heißt, wir sollen natürlich einchecken. Ich muss einchecken, ich soll dem Code einen Kommentar versehen, ich soll es einem Work-Item zuweisen, sprich meinem Task. Was habe ich denn gerade gemacht? Und ich muss es einem Unit-Test zuweisen und da gibt es gewisse Rules, die ich auch im Visual Studio definieren kann, damit man dieses Definition of Done auch wirklich validieren kann. Also dieses Bild fand ich ganz nett, das ist von einem Buch. The only valid measurement of code quality. Wenn man sich so ein Code Review anschaut und jetzt mit Teams dann im Raum sitzen, ich führe das jetzt glaube ich nicht aus. Und das ist eben der Grund, also vielleicht ein kurzer Ausflug nochmal zum Thema Qualität. Es muss, die Eleganz auf Design ist schon gut, ist aber nicht das Hauptkriterium. Wichtig ist, Wartbarkeit. Wir wollen einen Code, der wartbar ist. Wir hatten jetzt gerade bei einem Projekt eine Schulung und da war dann die Frage, warum mache ich aus dieser einer Klasse mit 150 Lines of Code drei Klassen mit jeweils 80 Lines of Code? Oder vielleicht sogar 70. Sprich, ich mache eigentlich mehr Code draus, habe aber drei Klassen. Dass man da halt dann lernt, ich mache Wartbarkeit. Ich schreibe Code als wartbarer, weil ich Dependency Inversion verwende, diese gewisse Design Patterns, um Klassen zu abstrahieren, um Codes, um Abhängigkeiten aufzulösen. Damit wird etwas allein testbar zum Beispiel. Das ist Unit Testing, was ganz wesentlich ist, werden wir später noch sehen. Wartbarkeit, Wiederverwendbarkeit. Klar, wenn es geht, schreibe ich meine Bibliothek nur einmal und verwende sie nachher dann dreimal. Warum nicht? Bevor ich Code dupliziere mit Copy-Paste. Warum nicht? Ja? Das ist ganz ein wichtiger Punkt, warum ich Qualität brauche. Und auch noch so ein Clean Code, schon vorher genannt, dazu gibt es diverseste Bücher und auch gute Webseiten dazu. Das sind Bereiche, die natürlich ich teilweise mit Tooling auch validieren kann. Zum Beispiel, ist mein Code kommentiert? Habe ich die Formatierung genauso gemacht? Verwende ich Pascal-Casing, Camel-Casing? Alles sind Punkte, ja, Unit-Tests, wie mache ich Exception-Handling? Das Problem ist, ich ich reiße das da jetzt nur als Thema an, wir können nicht drauf eingehen, das wird den Rahmen absolut sprengen, außer Sie haben alle bis um 17 Uhr Zeit, wie es draußen steht heute. Aber ich glaube, wir wollen pünktlich Schluss machen. Deswegen, man muss eben weiter schauen, als wie das Tool sehen. Ja, also wir brauchen dann doch halt Entwickler, die ein bisschen mehr Ahnung haben vom Implementieren, die auch Ahnung haben von Continuous Integration, Dependency Inversion, diverseste Techniken. Und das ist auch nur ein Bruchteil von dem, was wirklich jetzt einen guten Entwickler halt ausmacht. Ja. Tägliches Reflektieren, Tell, Don't Ask. Ja, ich überspringe mal das noch vielleicht kurz. Und abschließend auch noch, um da mit der Theorie bald aufzuhören, ist allein die Verwendung von Design Patterns in der Softwareentwicklung etwas, zum Beispiel, das kann kaum mehr von einem Tool validiert werden. Ich meine, die meisten kennen sicherlich Singleton, wird auch kaum mehr verwendet. MVVM, Model View Model, MVPF ist ein Schlagwort, das kennt ja mittlerweile fast schon jeder. Und diverse andere Design Patterns, das obliegt natürlich dem Team, dass ich da als Architekt oder in einem Team entscheide, wie entwickeln wir das jetzt? Wie mache ich da meine Abstract Factory, Builder Pattern, Command Pattern? Das ist natürlich, da hilft uns das Tool kaum bis nicht mehr. Ja. Ja, und natürlich testen. Wir als Entwickler haben zumindest jetzt, wir machen Entwicklertests, darf aber nicht vergessen, dass wir Whitebox-Tests machen, sprich, also Whitebox-Tests. Das heißt, wir wissen ja, was wir testen, wir wissen, was drinnen ist, und das ist immer die Gefahr, dass wir natürlich irgendwo auch falsch testen. Ja. Wir schreiben Unit-Tests, das ist schon mal ein Stück mehr, vielleicht noch test-driven, wenn es geht. Und wir machen Integrationstests, dass wir zumindest unseren Code ja im Deployment noch machen, testen mit unserer echt Produktivdatenbank vielleicht in einem speziellen System, in einem Staging-System, wie auch immer. Das allein ist aber schon mal ganz gut eigentlich. Und wichtig dabei ist dieses Fail often und Fail early. Gut, dann würde ich sagen, ein bisschen genug gesprochen. Ich möchte einfach jetzt einmal noch was zeigen, damit wir all das jetzt mal sehen. Möchte ich etwas herzeigen, was man vielleicht nicht herzeigen sollte laut Microsoft. Partnerfirma Oracle oder einer Konkurrenz, egal. Es gibt im Internet zum Downloaden vom Visual Studio 11 und TFS 11 eine Hyper-V-Image. Das läuft auf, sollte noch einer von Ihnen zum Beispiel Windows XP 32-Bit haben, läuft das sogar, weil im Endeffekt, was ist da installiert? Das ist ein Hyper-V-Image mit Windows 2008 R2-Server und da ist alles drauf, was ich brauche, um es einmal mir anzuschauen. Also für die Leute unter uns, die sagen, na, ich werde es mal nicht gleich kaufen oder geschweige denn einmal auf produktiv installieren, auch eine Trail-Version, reicht einmal dieses Image und damit, das startet in 2-3 Minuten, deswegen haben wir schon vorgestartet. Da ist alles drauf, was ich mal brauche, da sind 3-4 Test-Accounts drauf, da ist ein SQL-Server drauf, also eine voll funktionierende Team Foundation-Server-Umgebung und ja, schauen wir uns das mal an. Visual Studio 11. Das erste, was natürlich auffällt, ist, das Grundkonzept mit den Fenstern und den Dokumenten hat sich nicht großartig geändert, ist eigentlich sehr ähnlich. Gewöhnungsbedürftig, warte, ich schalte mal da auf Vollbild. Gewöhnungsbedürftig ist dieses neue Monochrom-Theme. Also die meisten fehlen dann die bunten Icons und das muss ich auch sagen, also am Anfang war es ein bisschen eine Gewöhnungssache, da umzustellen, da ist alles jetzt schwarz-weiß und immer so bunt, aber wenn man mal da eine Woche damit gearbeitet hat, findet man nach wie vor alles und wenn nicht, finde ich selber persönlich ein ganz geniales Feature, diese neue Integration einer Suche, also ich kann überall global suchen, ich kann hier suchen, ich kann in den Unit-Tests suchen, ich kann im Output-Fenster suchen, also sie haben überall eine Suchfunktion eingebaut und das erleichtert das schon enorm jetzt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich hätte gern mein Source-Control, ich weiß aber nicht mehr, wo ich es öffnen kann, mache ich halt eine globale Suche, Source-Control und ich habe sofort meine Menüs, Views, Toolbar, Other Windows, also ich durchsuche mein gesamtes System nach der Funktion, das ist einmal ein sehr feines Feature. Was aber unser Kernthema ist, ich hoffe, kann sich jeder lesen. Von der Schriftgröße passt das, ja? Okay. Ist unser Team Explorer. Wie auch beim alten Visual Studio und im neuen haben wir in einem eigenen Fensterchen den Team Explorer und das ist die zentrale Schaltstelle, die wir uns heute anschauen. Und zwar, das hat sich aber auch grundlegend geändert im Vergleich zum alten Visual Studio. Und zwar gibt es hier oben eine Art Combo-Box. Und das ist es die große Schaltstelle, wo ich von einem Kontext in den anderen Kontext umschalten kann. Das heißt, wir sehen da, ich bin im Home, ich kann schauen, My Work, genau diese Frage, was ist denn eigentlich meine Arbeit, woran arbeite ich gerade? Ich bin auch schon verbunden auf ein TFS-Projekt und das möchte ich kurz herzeigen vielleicht. Ich gehe wieder auf Home zurück und auch, wir wissen auch vom Alten, das ist nicht verändert, es gibt einen Web-Access, genau dieses Team-Portal, das Team-Projekt. Web-Access, gut, und da sehen wir schon, schön, das ist dieses neue Web-Interface dazu und Burndown-Chart. Burndown-Chart, für die, die es nicht kennen, zeigt auf einen Blick an, diese schwarze Linie ist der ideale Trend oder das blaue ist dieser Ist-Zustand, wie viel Arbeit ist noch offen. Und logischerweise sollte das sukzessive weniger werden, deswegen auch dieser ideale Trend, es sollte gegen Null gehen. Und da sehen wir schon schön auf einen Blick, wo wir gerade stehen, wo es ist in Bearbeitung. Das Geniale auch daran, im Vergleich zum alten, bei dem neuen Team Foundation Server, das wird auch ad hoc generiert. Früher war das immer nächtlich, immer erst mit dem nächtlichen Berechnen vom Data Warehouse. Jetzt sofort, wenn einer irgendwas ändert, sehe ich sofort live dort den Wert. Auch, warum dieses neue Webportal so wichtig ist, ich kann mit dem neuen Webportal eigentlich fast alles machen. Es ist nicht nur wie früher fürs Projektmanagement, fürs Controlling interessant, für die Reports. Auch als Entwickler habe ich oben, jetzt waren wir beim Home, unter dem Work-Tab sehe ich mein Product Backlog. Und das ist genau das, was ich vorher, warum wir kurz diesen Sprung zum Scrum hatten, weil in diesem Projekt habe ich mit diesem Scrum-Prozess-Template begonnen und deswegen haben wir da den Product Backlog. Deswegen haben wir da einen Sprint. Wir können alles konfigurieren, auf das gehe ich jetzt nicht ganz ein, weil natürlich ich definiere meinen Sprint, der dauert von Tag bis Tag. Ich habe mein Team mit meinen Mitarbeitern. Ich zeige es trotzdem ganz kurz her, glaube ich, weil es einfach sehr interessant ist zu sehen, dass man da unter Optionen diese Sprints definieren kann. Ja, das heißt, jeder kann sagen 2 oder 4 Wochen. Ich mag es von in meinem Demo zu einer Woche nur. Warum nicht? Ja, das ist ein Beispiel. Ja. Ich kann die Tage ändern und ich definiere meine Sprints, wie ich sie will. Ah, er macht ein neues Tab auf, genau. Das wechsle ich auch immer. Und deswegen sehen wir da im Product Backlog jetzt alle meine Elemente, die wir da definiert hatten. Das heißt, schauen wir mal zum Sprint 1. Und da im Sprint, wie vorher kurz erwähnt, haben wir ja unsere Stories, unsere Product Backlog Items mit unseren Tasks schön definiert und man kann die sofort hier anlegen. Und genau das ist dieses, was eigentlich an dem neuen System sehr gut gefällt. Ich brauche nicht unbedingt Visual Studio. Ich kann auch schon mit diesem Webinterface allein sehr viel machen. Ich kann dort meine Tasks erfassen. Ich sehe dort meine Stories. Ich sehe meine Burndown-Charts. Ich glaube, wenn man mal einen Tag damit gearbeitet hat, es ist relativ intuitiv. Und ich kann eben aus der Praxis sprechen, bei uns, bei dem Projekt, es funktioniert einwandfrei. Und selbst Leute, die jetzt nicht unbedingt aus der Technik kommen, so sind damit im Projektmanagement relativ zufrieden und können schneller mal Elemente erfassen, sprich Arbeitspakete schnüren. Ja. Wollen wir nichts Neues anlegen. Und wir sehen dann natürlich auch, wir haben diese Parent-Child-Information, ich sehe, ich habe meine Story, darunter habe ich einen Task und ein ganz wichtiges Element sind die States natürlich. Also ich habe einen State, der ist hier auf Done, klar. Wechseln wir kurz und das ist was auch, genau das haben wir vorher in diesem Screenshot schon gesehen, neben diesen flachen Listen gibt es auch diese Board-Ansicht. Und aber genau das, was wir vorhin im Screenshot gesehen haben, wir sehen To-Do, In Progress und Done. Man kann da doppelklicken, ich sehe meine Beschreibung, ich kann meine Links anschauen, ich sehe direkt die Change-Sets, ich komme zu Attachments hinein, wenn ich sie brauche. Ich sehe, wem ist zugewiesen dieser Task, diese ganzen Felder vom Work-Item. Vielleicht, ich erwähne das Wort Work-Item gerade, habe es vielleicht nicht so erklärt. Hinter diesen, ob jetzt Task oder User-Story oder auch Bug, was auch immer, dahinter steckt technisch ein Work-Item. Und das ist immer das granularste, ein Element im Team Foundation Server. Ob das jetzt ein Task ist in seiner Ausprägung oder eine Story, ist dann nur eine Definitionssache eigentlich. Und das Geniale an diesem hier, ich kann da auch jetzt einfach was ändern. Und zwar fangen wir vielleicht gleich an. Ich bin jetzt der Brian Keller. Wie gesagt, das ist dieser User von dieser Demo-Maschine. Und ich würde gerne an dem Task jetzt arbeiten. Ich sehe im To-Do, das heißt, ich bin als Brian Keller dann, ich habe schon was gemacht, im Progress ist aber gar nichts. Da arbeitet die Annie an etwas. Dann könnte ich ins Studio gehen und wie wir das vielleicht bei ein paar Kennern dort machen, aber ich kann es auch jetzt da machen, das ist einfach mit Drag and Drop den Task, Liste im UI implementieren, selber mal darüber setzen auf den Progress. Was ist damit passiert automatisch? Er hat den State schon einmal gesetzt. Das heißt, ich brauche mich als Entwickler nicht um kümmern, den States genauso setzen. Ich kann da mit Drag and Drop im GUI arbeiten, wenn man es will. Ich muss es nicht. Ja. Aber ich finde es ganz fein. Und auch eine wichtige Information für dieses Burn-Down-Chart, wenn wir später damit arbeiten, dass ich auch da korrekt die Remaining Work, meine Stunden eintrage. Ja. Weil dann funktioniert dieses Chart, dieses Burn-Down-Chart, damit er ausrechnen kann, wie viel ist denn gemacht worden, wie viel ist noch offen. Kurzer Ausflug zu der letzten Session heute dann noch, zum Thema Customizing und all das, was wir da sehen, ist natürlich veränderbar. Also wenn ich mir die Frage stelle, na, ich hätte da aber noch gern einen Titel, einen Subtitel, ich hätte noch gerne ein anderes Feld, das geht natürlich, ja. Das kann man dann beim Kapitel Customizing, können wir uns das anschauen. Gut, das heißt, wir haben jetzt unseren Task hier in Progress gesetzt. Gut, sollen wir rechts sein? Schließen wir. Das heißt, ich komme wieder zurück zum Visual Studio, bin in meinem Team Explorer, im Home und gehe mal auf My Work. Und deswegen automatisch gibt es jetzt da diese Bereiche, ich fange von oben vielleicht an, im Progress Work Items and Changes. Suspended und Shelved Work. Suspended ist auch ein nettes neues Feature, das können wir uns vielleicht noch anschauen. Ich glaube, das kennen vielleicht manche Entwickler. Ich arbeite gerade an etwas. Plötzlich kommt der Chef rein und sagt, du, ich hätte gerne noch ein anderes Projekt. Bitte mach schnell das jetzt weiter. Ja. Und da gibt es dieses, ich arbeite an zwei Projekten. Ich sehe, einer kennt das. Ja. Ich glaube, ein paar kennen es wahrscheinlich wirklich. Dieses schnelle Switchen von zwei Projekten. Ich habe aber gerade mein Debugger-Fenster offen. Ich habe diverse Breakpoints offen. Und naja, okay, ich könnte ein zweites Visual Studio starten. Vielleicht noch ein drittes oder so. Ich kann hier einfach sehr schnell sagen, Suspend Work. Er macht mir ein privates Shelf-Set, das heißt, er macht meinen privaten Check-In am Server. Er speichert alles ab, wie ich es brauche, nicht nur die Sourcen, auch meinen gesamten State im Visual Studio. Und das ist halt ein neues, feines Feature. Also das verwenden wir schon wirklich so massiv. Und ich kann nachher wieder sagen, so, resume, ich arbeite an dem Projekt wieder weiter. Oder, wie gesagt, und als nächstes werden die Available Work Items. Das heißt, genau, was sind da die Work Items, die für mich verfügbar sind? Liste im UI implementieren. Doppelklick. Ich mache das ein bisschen größer. Den Unit Explorer brauche ich mal nicht. Toolbox nicht. Server Explorer weg. So, das ein bisschen mehr sehen. Und ich habe genau das gleiche wie vorher auch im Web oder hier im Visual Studio. Ich habe eine Beschreibung und eigentlich sollte mir als Entwickler jetzt alles klar sein. Ich kann loslegen. Ja. Das heißt, was machen wir? Ich gehe zurück zum Solution Explorer, der ist noch gerade leer, weil ich habe das Projekt noch gar nicht aufgemacht. Das hat sich vom System jetzt nicht großartig verändert. Genau, wie komme ich zum Source Control? Wenn man es halt dann weiß, ja, ich bin bei My Work oder ich gehe auf Home und dann gibt es unter Pending Changes da diesen Link zum Source Control Explorer. Das Fenster hat sich kaum verändert, da gibt es nichts Neues, dass ich sage, ich bekomme alle Projekte, die am Team Foundation Server drauf sind, da gibt es das Demo ist mit dieser Maschine mit installiert oder da mein eigenes. Meistens macht es Sinn, bevor ich starte mit der Entwicklung des Tages, ist es gut, mit Get Latest Version die aktuellste Version vom Server zu holen. Gibt es gerade nichts Neues, wunderbar. Dann mache ich meine Applikation auf, WPF Solution. Auf den Source Code selber werden wir jetzt nicht großartig darauf eingehen, glaube ich, und das ist nicht unbedingt das Thema. Aber im Solution Explorer ist jetzt etwas drinnen und wir können, worum es geht, da irgendwas. Wir wollen, was wollen wir eigentlich machen? Was habe ich gesagt? Eine Liste implementieren. Ich werde einfach in einem View irgendetwas ändern. Ich glaube, um das geht es jetzt nicht großartig. Vielleicht ein kleiner Trick für die Leute, die genauso wie ich nicht mit dem WPF Designer arbeiten. Was ich gern mache, bei Doppelklick auf ein Xaml öffnet normalerweise diesen netten Designer mit Drag and Drop Buttons, Skin und ja. Ich ändere aber das gerne und sage Open With und öffne dann das XDS XAML mit dem Source Code Editor. Damit kann ich als Entwickler nur XAML machen, ohne im Designer zu arbeiten. Wenn man es braucht. Die Option ist ganz fein. Weil dann bin ich jetzt da, nur im XAML View, ändere irgendetwas. Und wie gesagt, um das geht es nicht. Ich will eigentlich nur neuer Login-Text irgendwas schreiben. Passt eigentlich. Team Explorer, gut. Und nachdem ich jetzt halt dann jetzt stundenlang programmiert habe, möchte ich natürlich wieder zurückgehen zum Team Explorer und das Ganze einchecken. Deswegen auch, ich sage mal, halbwegs klar, unter Pending Changes. Pending Changes sehe ich genau jetzt alles, was ich tun kann. Erstens einmal, ich sollte einen Kommentar eingeben. Im Moment kann ich ihn. Ich kann das auch mit einer Check-in-Rule natürlich jetzt erzwingen und werde hier irgendwas eingeben, Sprechendes wie meine Änderung. Ja, keine Ahnung, mir fällt dazu nichts ein jetzt. Vertippt. Ah, ich bin auf Englisch wahrscheinlich da, genau. Deutsch. Passt. Ich gebe meinen Kommentar ein und natürlich auch wichtig, und das habe ich vorher kurz gesagt, dieses Einchecken assoziieren zu einem Work-Item und ja, entweder ich weiß die ID selber, ja, habe ich meistens nicht so im Kopf, oder ich gehe halt zum nächsten Tab da in dem Endeffekt gleich, Work-Items. Und was haben wir vom Current Sprint? Sehe ich meine Work in Progress zum Beispiel oder was auch immer. Ich kann da natürlich da die Queries verwenden, die ich vom Team von DevServer angeboten bekomme, oder ich mache meine eigenen. Für mich reicht da jetzt das, weil ich sehe, meine Liste immer implementieren, das wollte ich genau, richtig. Ändere auch noch gleich die Remaining Work, weil ich habe es jetzt fertig gemacht. Passt, beziehungsweise ich brauche gar nicht Remaining, das war ein Fehler. Ich mache mal Folgendes. Ich mache jetzt nicht nur eine Änderung und sage, ich habe es assoziiert, sondern ich mache es auch gleich fertig. Dann ändere ich den State of Done und wir sehen automatisch, dass dieses Fenster, dass das Feld mit den Stunden weg ist. Ist auch ein neues kleines Feature vom neuen Visual Studio, dass er nachher dieses Feld auf 0 setzt. Klar, weil wenn dann ist dann, oder? Ja. Passt, dann hätten wir diesen Task auf Done gesetzt, beziehungsweise machen wir auch Folgendes. Die Möglichkeit hätten wir, ich speichere es jetzt nicht. Oder, andere Variante, schauen wir nochmal, Liste mal implementieren, 87 war das. Oder, passt. Gehen wir zurück, ich springe wieder zurück zu Pending Changes. Und, aus der Nummer habe ich jetzt gesagt? Macht nichts, machen wir das nochmal kurz. Work in Progress. 87. Oder, genau, ich brauche es auch, entweder ich gebe sie mit der Hand ein, oder Pending Changes. Wenn man mit Drag and Drop gern arbeitet, ziehe ich es mal da rein. Passt. Damit habe ich bei meinem Check-in, bei meinen Pending Changes den Kommentar drinnen. Ich habe die Assoziierung zum Work-Item. Er setzt sie automatisch auf Resolve, deswegen Achtung, wenn ich noch nicht fertig bin, auf Associate zurücksetzen. Damit bleiben noch die Stunden offen dann. Und genau, wir sehen auch gleich, und was ist alles dabei? Und dann kann es natürlich sein, ich habe nicht nur eine Datei, ich habe mehrere. Ich ändere vielleicht, ich bearbeite gerade an zwei Tasks und möchte nur ein, zwei Files einchecken. Dann kann man das natürlich jetzt noch excluden von meinem Check-in. Und das ist ein nettes Feature, denn da habe ich die App-Config excluded. Ich glaube, das kennen manche, diese Konfigurationsdateien. Sprich, ich arbeite an meinem Code, den checke ich ein, das ist klar. Aber ich habe eine App-Config, sprich meine Konfiguration für einen Datenbank-Connection-String. Und die hat jeder Entwickler, vielleicht, wenn es schlecht gemacht ist, auf seinen eigenen lokalen Datenbankserver. Sprich, das Programm, alle checken ein, ganz brav, aber die Config hat jeder bewusst anders, die checke ich nicht gerne ein. Ja. Und die kann man da jetzt exkluden und die bleiben für dauerhaft excluded. Außer ich sage wieder, und jetzt, na bitte inkluden, die möchte ich mit einchecken. Ist ein nettes Feature. Gut, und passt, dann können wir jetzt eigentlich einchecken. Change set successfully checked in. Wunderbar. Funktioniert. Home. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Neben diesem Home-Tab, noch einmal gesagt, hätten wir dieses My Work. Und wir sehen auch nochmal da jetzt, Available Work Items, klarerweise, diesen Task, Liste im UI implementieren, ist jetzt weg. weil er ja nicht mehr available ist, sondern der müsste eigentlich dann sein. Und schauen wir uns das kurz an. Ich gehe wieder auf Home und auf Web Access. Schauen wir mal rein in Work. Board. Passt. Liste im OR implementieren ist dann. Und auch da kann ich eben von extern, ich brauche eben nicht Studio, ich bin jetzt der Teamlead und ich schaue mir das kurz an. Links, Change Sets oder die Parent Story, komm da auf alles rein, was ich brauche. Mein Change Set, das wollte ich vorher zeigen. Passt. Und ich sehe genau, was ich vorher gerade gemacht habe. Also da muss ich auch aus der Praxis eben widersprechen, bei dem Projekt, an dem wir da jetzt gerade arbeiten, ist wirklich eine feine Sache, wird in dem Projekt voll verwendet, funktioniert. Was man vielleicht auch, was ich gar nicht so gesagt habe, für die, die es vielleicht nicht wissen, nach wie vor ist der Team Foundation Server 11 und Visual Studio eine Beta-Version. Ich weiß nicht, ist noch jemand von Microsoft da? Wann es released wird, ich weiß es nicht, dann klebe ich im Sommer oder Herbst, irgend sowas. Und dafür, dass es eigentlich noch eine Consumer Preview oder Beta-Version oder was auch immer, kann man nichts sagen. Also funktioniert wirklich einwandfrei. Genau. Dann haben wir noch nicht gesehen diese Work-Items. Wir haben hier eine Liste von allen Assigned to Me zum Beispiel oder Unsaved Work-Items. Wir werden es auch später bei diesem dritten Demo dann sehen, bei der dritten Session. Diese ganzen Queries kann man auch definieren, die kann ich customizen. Das heißt, ich kann da, was sehe ich auf den ersten Blick, natürlich anpassen. 5 Work-Items. Liste mal implementieren, haben wir schon gesehen. Okay, dann möchte ich diese Code-Reviews noch herzeigen. Und zwar folgendes. Im Moment, ich habe eingecheckt, sprich, machen wir mal weiter. Ich möchte etwas am Code arbeiten, den ich noch nicht einchecke, sondern schauen möchte, du Kollege, bitte schau mir den Code an, mach ein Code-Review. Für den Fall, wenn man nicht beieinander sitzt. Ja. Das heißt, umgekehrt schon, ich habe sowas schon gemacht. Ja. Eine Code-Review and Request. Schauen wir uns kurz an, was da ist. Und zwar nämlich, es gibt hier einen Code-Review, der ist pending. Sprich, was wir da gesehen haben, ich gehe nochmal zurück, to back the sender, no. Ja. Ich habe einen Incoming von der Annie hier. Ja. Das heißt, die Annie hat einen Code-Review requestet an mich, deswegen sehe ich ihn da drinnen, kann mir den anschauen und klicke auf das File, sprich einen Code-Review oder eine Frage zum Code und ich sehe genau eingecheckten Code versus ihre Änderung und Frage. Schauen wir ganz kurz. Schauen wir, dass wir das da irgendwie zum Ausdruck, was da steht. Die Auflösung ist nicht ganz perfekt da, weil was wir da jetzt nämlich rechts sehen sollten, ist dann die Frage. Man sieht, welche Exception hier, ich hoffe, das sieht man da jetzt rechts, genau, welche Exception hier. Das heißt, ja, da fragt sie, welche Exception soll ich hier werfen? Also wir sehen wunderbar diesen privaten Check-in, dieses Shelf-Set von ihr, können auch noch auf der linken Seite vergleichen, mit was ist eingecheckt. Am Server wirklich? Und was ist Ihr Check-in? Mit Gelb sehe ich Ihren Kommentar. Und ich kann da, es gibt da vielleicht mehr Dateien, sie kann auch pro Datei mehrere Fragen stellen. Und ich kann da jetzt Antworten drauf, ich kann das remarken. Also es gibt eine Kommunikation in beide Richtungen. Die kann irgendwann einmal abbrechen, die kann weitergeführt werden. Ist sicher ein nettes Feature, würde ich sagen, wenn man wirklich in dislocated Teams arbeitet. Aber wie schon vorher, glaube ich, gesagt, eigentlich normalerweise frage ich den Kollegen und zumindest beim nächsten Daily Stand-Up in der Früh, schaust du das kurz an, wie geht das am besten? Oder gerade solche grundlegenden Fragen wie, welche Exception soll geworfen werden? Da gehe ich eher zum Product Owner oder zum Scrum Master und frage, bitte, der Task ist nicht klar, besprechen wir das bitte nachher und machen wir ein kurzes Meeting. Ja. Trotzdem aber muss ich sagen, ja, ganz ein nettes Feature. Man kann es vielleicht verwenden für Leute, die nicht beieinander sitzen. Gut, dann hätten wir noch einen dritten Punkt, der sehr interessant ist, und zwar die Code-Analyse. Ich gehe nochmal zurück. No, ich sende diesen Request jetzt nicht. So unserem, Entschuldigung, ich springe da gerade falsch. Ich wollte zum Solution Explorer. Ja. Und zwar, was ich da gemacht habe, wir haben eine WPF-Applikation. Wir haben ein View, ein View-Model. Auf die Implementierung gehe ich vielleicht gar nicht so groß drauf ein. Was aber wichtig ist, und das soll ja ein kleiner Einstieg sein in unsere nachfolgende Session dann gleich, ein Unit-Test-Projekt. Sprich, ich habe ein Testprojekt geschrieben, in dem ich genau diese Klasse von diesem View-Model, machen wir ein bisschen größer, Unit-Teste. Auf diese Details von der Implementierung werden wir nachher darauf eingehen. Ja. Was ich aber dann noch zeigen möchte, ist die Code-Analyse. Und ich möchte mich gerne wissen, wie hoch ist denn nun mit diesem Unit-Test, mit dem Unit-Test, den ich da schreibe, meine Code-Abdeckung. Sprich, wie viel Prozent von meinem Code werden abgedeckt durch diesen Test. Ja. So, das heißt, Nummer 1, ich muss den Unit-Test einmal starten. Ich habe mein Fenster geschlossen, ich weiß wieder nicht, wo es ist. Das heißt, ich habe unseren Unit-Test-Explorer, glaube ich, heißt er. Passt. Unit-Test. Passt. Wunderbar. Da kann es mal nie schaden. Machen wir halt einmal ein Rebuild-Solution. Da möchte ich ein bisschen kritisieren vom neuen Visual Studio. Es ist nicht immer ganz klar, was er gerade tut. Ist unsere Erfahrung aus dem Projekt. Wir sehen jetzt gerade Rebuild succeeded. Ich bin im Output-Window. Funktioniert. Dann auf der linken Seite kam durch den Rebuild natürlich erst automatisch der Unit-Test da rein. Und jetzt kann ich sagen, run all zum Beispiel. Und jetzt sehe ich da oben, durch diesen grünen Progress-Bar, sehe ich, dass er jetzt da irgendwas tut. Das sind eben gerade diese kleinen Learnings, da war schon oft diese, was macht er jetzt? Und natürlich bei größeren Projekten braucht er dann länger als 3 Sekunden. Ja, dann wartet man mal. Okay. So, aber trotzdem, der Unit-Test hat funktioniert. Wir sehen sogar auch die Zeiten, ganz fein. Wichtig ist aber dazu da, da, richtig, gut versteckt, muss man auch erst wissen, wo es zu finden ist. Unter Run gibt es wieder so eine kleine Comma-Box und dann Analyze Code Coverage. Und wir sehen wieder, er denkt nach. Denkt nach. Und irgendwo da unten gibt es auch ein Fenster Code Coverage Results. Ich wechsle mal hin. Das ist noch leer, weil er immer noch nachdenkt. Das habe ich gemeint vorher mit, das ist manchmal nicht ganz klar, was er gerade tut. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann damit leben. Denkt lange nach. Ah, passt. Und dann auch, da muss ich noch umstellen da auf den letzten Lauf. Naja, aber dann funktioniert es. Dann sehen wir schön, wir haben hier unsere Applikation, wir haben hier unser View-Model, dazu haben wir den Unit-Test geschrieben und da, wie zu erwarten, hatten wir eine Covered Prozent 100, eine Code-Coverage von 100%. Naja, feine Sache. Also sprich, diese Code-Coverage, diese Code-Abdeckung ist in dem Sinn kein neues Feature, ja, aber vielleicht die Integration ist ein bisschen eine andere. Sie haben, ich möchte da jetzt gar nicht mehr viel vorwegnehmen, einiges verbessert in Bezug auf Performance und Integration von Test-Frameworks. Wollte es aber nur zeigen, also diese Menüführung ist ein bisschen eine andere und ich kann da sehr wohl diese Unit-Tests ausführen und die Code-Abdeckung analysieren mit dieser Code-Coverage. Das ist noch ein wichtiger zweiter Punkt. Wie gesagt, ich hoffe mal ein bisschen so eine Einführung in das Thema, ja, glaube ich jetzt, ja. Ich gehe wieder zurück zum Team Explorer. Es gibt natürlich auch da noch Punkte, die haben wir jetzt nicht gesehen, wie Build und Report. Das heißt, ich kann da natürlich meine Build-Server anschauen, ich sehe, welche Gated-Check-Ins laufen gerade, welche Nightly-Builds sind da aktiv, die sind auf dieser Testmaschine nicht drauf, würde, wie gesagt, auch den Rahmen sprengen und das würde dann auch diesen Abschluss, glaube ich, bilden, dass ich mit Continuous Integration mit einem nächtlichen Build auch noch dran schaue, dass dieser Code eingecheckt ist, da funktioniert nächtlich. Und das hat, dann habe ich auch meinen Output nach meinen 2 bis 3 Wochen Iteration, habe ich mein Ergebnis und ich kann dem Kunden immer sagen, eigentlich sogar, das sehen wir sogar nächtlich, nach jedem nächtlichen Build, das ist das Produkt, bitte teste es und bitte erfasse die Bugs und ich komme dort rein und kann da drinnen unter My Work wieder auch meine Bugs anschauen, Unit-Tests schreiben, meinen Code einchecken. So, Maschine. Gut, fürs erste Mal genug zu dem Thema. Ich hoffe, als Intro war es einmal genug. Wir haben in der, nicht jetzt Pause, sondern danach haben wir noch eine Pause. Und als Abschluss möchte ich anbieten, wir haben noch Zeit, wenn Sie Fragen haben zu allen möglichen Themen, die dann das ein bisschen vertiefen, gerne jederzeit. Ich hoffe, vielleicht ein bisschen zusammenfassend, nochmal so als zum Review passieren, was haben wir gesehen jetzt? Agile Development Manifesto. Das sollte man sich einmal grundlegend anschauen. Das gleiche dazu, der Scrum-Prozess. Das ist einmal die Basis vom neuen Team Foundation Server. Ich muss es nicht verwenden. Wir werden es nachher bei mir dann sehen noch, dass man es auch customizen kann. Ich kann auch andere Prozessvorlagen verwenden, wenn ich es unbedingt will. Das geht. Aber natürlich, es ist beim neuen TFS die Grundlage, wie ich damit arbeiten sollte. Ja. Und die Codequalität. Ja. Wir haben gesehen, es gibt Code-Analyse statische. Ich kann einchecken. Ich sollte es zu Work-Item assoziieren. Trotzdem aber muss ich schauen, dass ich die Architektur richtig wähle, dass ich da eine Leerung verwende, dass ich Design Patterns verwende und das alles, dieses große Package, die eigentlich dann die Qualität ausmacht. Ja, und ich hoffe, mit ein bisschen Praxistipps oder mit so ein paar Learnings von unseren Projekten, die da gerade so laufen, könnten wir dann auch noch ein bisschen so weiterhelfen. Gut, dann vorab mal Dankeschön und ich gebe weiter an diese Kollegen.